Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Tränenströme fließen durch die Welt der Literatur. Ob es Werther ist, der sein Liebesleid beweint, oder die unglückliche Madame Bovary. Wo und wann am meisten geweint wird und weshalb wir Leser auch gern mal mitheulen, darüber sprechen wir gleich. Warteschlangen an den Eingängen gab es am Wochenende bei der Frankfurter Buchmesse, während in der Paulskirche der Friedenspreis an den sichtlich gerührten Fotografen Sebastião Salgado verliehen wurde, tummelten sich die Fans auf der Messe noch um die Lochis und andere Prominente. Mein Kollege René Agiga und ich wollen jetzt noch mal kurz zurückblicken auf diese Frankfurter Buchmesse. Die hatte ja das Motto Create Your Revolution, wurde bei der Eröffnung groß von allen Politikern aufgegriffen. Jetzt ist ja so eine Buchmesse tatsächlich irgendwie eine Riesenangelegenheit, sehr unübersichtlich, und es gibt also quasi gar nicht so eine Vogelperspektive, die wir jetzt da einnehmen können, sondern ganz viele Einzeleindrücke. Sind Sie irgendwo dem revolutionären Geist, der da beschworen wurde, begegnet? War das eine politische Messe?
Ja, also jetzt revolutionär in einem sehr, sehr starken Sinne ganz sicher nicht, aber das Wort revolutionär ist ja auch in den letzten, kann man sagen, mindestens seit 1980 auch so ein bisschen diffundiert oder inflationiert worden. Das bedeutet nicht mehr das, was es mal bedeutet hat vor 200 Jahren. Unter anderem ist es auch ein Marketingwort einfach und sicherlich auch im Zusammenhang mit der Buchmesse. Dass mir immer wieder politisierende Sachen begegnet sind während meiner Buchmesse, das ist ganz ohne Zweifel. Meine Buchmesse hat bereits am Montag begonnen, und zwar auf dem heimischen Sofa. Da habe ich geschaut per Livestream die Verleihung des Deutschen Buchpreises, der, viele werden es wissen, an Sascha Stanicic geht, deutschsprachiger Schriftsteller, geboren in Bosnien, der ein Buch namens Herkunft geschrieben hat, ein autobiografisches Buch. Und der hat am Ende die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, dazu genutzt, um noch einmal etwas zu tun, was er vorher in sozialen Medien schon oft getan hat, einige Tage lang, nämlich Peter Handke anzugreifen oder jedenfalls die Entscheidung, Handke den Literaturnobelpreis zuzuerkennen, scharf zu kritisieren. Und das war ein sehr, sehr bewegender Moment, in dem er das da tat. Wenn ich jetzt dann körperlich bei der Buchmesse gewesen bin, ist mir das nicht weniger, also ist mir immer wieder passiert, dass ich eigentlich angefangen habe, über Bücher zu reden, aber es ragte was Politisches in das Gespräch rein. Ich greife ein Beispiel mal raus, weil es auch ein einigermaßen sichtbares Buch gewesen ist während der Buchmessentage, ein Roman namens Brüder, geschrieben von einer Berliner Autorin namens Jackie Thome. Und da geht es im Kern um zwei Männer, zwei Brüder, deren Vater aus Afrika kommt und die beide in der DDR geboren und aufgewachsen sind. Und Jackie Thome erzählt deren Geschichte dann während der bundesrepublikanischen Jahre seit den 90ern. Und das ist ein eben Roman gewesen, ebenfalls für den Buchpreis nominiert, über den aber die ganze Zeit politisierend geredet wurde. Ich spitze es auch noch mal zu. Entweder gab es vor allem weiße Kritikerinnen und Kritiker, die gesagt haben, naja, toll, dass da das Race-Thema, das Hautfarbenthema, ein bisschen kleiner gemacht wird. Und umgekehrt gab es Migrationshintergrundsmenschen, die sich genau darüber beklagt haben. Es ist zu klein gemacht worden, das Thema. Und ich habe da zum einen ein Buch gelesen und zum anderen ein Gespräch mit der Autorin führen können, das mir so viel schlauer vorkam als die Rezeption dieses Buches, nämlich viel, viel ambivalenter und jetzt einfach nicht einfach groß oder klein, sondern sehr abgewogen und eigentlich in dem Buch eine Figurenkonstellation, die Frage, diese Race-Frage eigentlich fortwährend ins Vibrieren bringt.
Und diese Debatte um Peter Handke, die Sie da Montag noch vom Sofa aus erlebt haben, die zog sich ja auch eigentlich durch die ganze Buchmesse. Da war ja quasi der abwesende Peter Handke wahnsinnig präsent. Also ich habe das zumindest so erlebt, dass immer wieder darüber diskutiert wurde.
Ja, ganz bestimmt. Das würde mich auch gleich interessieren, was Sie erlebt haben. Ich spitze mal meine Handke-Gespräche auch auf eine Sache zu, die sich am Mittwoch zutrug, weil man daran auch so schön erkennen kann, dass die Buchmesse nicht auf die Messehallen beschränkt ist, sondern dass sie natürlich gleichzeitig auch im Internet stattfindet. Und beides wirkt aufeinander zurück. Irgendwo ganz woanders in Europa hatte am Mittwoch Peter Handke ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ich habe keine Lust mehr, Fragen zu beantworten. Ich bin Schriftsteller, ich komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes. Das ist in diesem Internet sofort zu einem geflügelten Wort geworden, und Leute haben sich lustig gemacht über diese Hybris verkörpernde Aussage, ich komme von Homer. Und innerhalb von einer halben Stunde ist mir das dann im echten Leben in der Buchmesse passiert, dass ich gefragt wurde oder dass ich gefragt habe, wo kommst du jetzt gerade her? Und die Antwort war, na, ich komme von Homer. Also das hat innerhalb wirklich kürzester Zeit Flügel angenommen, das Wort. Und das, ja, ist vielleicht so ein Aspekt, der aber nicht so wenig aussagt, glaube ich. Ist Ihnen denn diese Peter Handke-Sache auch begegnet während Ihrer Buchmesse?
Ja, ich meine, da wurde ja ständig drüber diskutiert, weil es eben so hochgekocht ist und man sich aber letztlich, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass man sich eben gewundert hat, warum eigentlich die ganze Zeit Peter Handke selbst angegriffen wird und doch viel weniger, zumindest zunächst mal die Akademie, die ja da eigentlich sich selbst ein Ei gelegt hat, indem sie so eine angreifbare Entscheidung getroffen hat. Und kann man ja gespannt sein, ob sich das jetzt im Lauf, denn die Debatte geht ja die ganze Zeit weiter. Jeden Tag erscheint eigentlich irgendwas dazu, wie das ausgehen wird. Denn wenn sie sich entschließen sollte, diesen Preis wieder zurückzunehmen, dann ist der Preis, denke ich mal, erstmal erledigt nach dem Debakel im Jahr davor.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so weit gehen muss, diese Debatte, dass der Preis zurückgenommen werden muss. Das wird man sehen. Was ich aber interessant finde, ist, dass an dieser Debatte tatsächlich substanzielle Sachen verhandelt werden könnten. Also beispielsweise das Verhältnis zwischen Autor und Werk. Es gibt gerade nicht so wenige Leute, die behaupten, man müsse diese beiden Kategorien sehr, sehr weit auseinanderhalten. Und die Handke-Kritiker möchten das tendenziell nicht. Und dieses Verhältnis zwischen Autor und Werk ist natürlich eins, das uns weiter verfolgt. Und das Verhältnis, das ein literarischer Autor zu sowas wie historischer Wahrheit hat, nicht weniger. Aber vielleicht gucken wir in dieser Sendung irgendwann nochmal genauer auf die Handke-Affäre und Sie erzählen uns noch, was Sie denn noch erlebt haben.
Na, ich war ja so ein bisschen auf Norwegen spezialisiert. Das war dieses Jahr Ehrengast der Buchmesse und ich war ein paar Mal dahin gefahren in den letzten 2 Jahren und war natürlich gespannt, wie präsentieren sich diese unglaublich sympathischen und unglaublich kreativen Norweger da. Das hat mir gut gefallen und ich war wieder erstaunt, wie viele fantastische Autoren aus diesem ja doch bevölkerungsmäßig gesehen recht kleinen Land kommt und die haben halt einfach eine sehr, sehr gute Literaturförderung, um nur eins nochmal zu nennen. Jeder Roman, der einigermaßen was taugt, da kauft die Regierung 750 Exemplare beim Verlag und verteilt die an die Bibliotheken. Das wäre ja hier für uns, für Kleinverlage, ein Traum, denn die haben ja oft nicht mal eine Auflage von 750 Exemplaren. Also das fand ich von daher auch sehr, sehr anregend, nicht nur inhaltlich und wie viel Lesestoff da jetzt neu übersetzt wurde aus Norwegen, sondern dass man sich vielleicht da auch inspirieren lassen kann, wie man eigentlich hier auch bei uns diese Vielfalt erhalten kann, die wir ja jetzt noch haben.
Ja, interessant. Mich bringt das auf eine Sache, die mir auch begegnet ist auf der Messe. Vielleicht kann ich als Letztes noch kurz erzählen. Ebenfalls rausgegriffen aus einem Meer von Erlebnissen und ebenfalls nicht aus der Vogelperspektive. Es ist ja wieder mal der Buchblog Award verliehen worden.
Stimmt,
und hat, also Stichwort Förderung von in diesem Fall eher literaturbegleitenden Medien. Und den hat in diesem Jahr eine Kollegin namens Nicole Seifert gewonnen für ihren Nacht- und Tag-Blog. Sehr interessantes Teil, das eben durch diesen Preis auch eine gewisse Sichtbarkeit bekommen hat. Und was diesen Blog auszeichnet, ist einerseits eine sehr, sehr scharfe Perspektive. Da werden vor allen Dingen Bücher von Frauen besprochen. Die ist extrem kompetent und sehr, sehr gut geschrieben und mit einer kontinuierlichen hohen Qualität.
Also ich fand es jedenfalls eine anregende Buchmesse und man hatte nicht den Eindruck, dass die Gutenberg-Galaxis am Untergehen ist.
Das wird sie zu unseren Lebzeiten gar nicht sein.
René Agiga, vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Ob Goethes unglücklicher Werther oder die arme, verlassene Jane Eyre, in der Weltliteratur fließen reichlich Tränen, in manchen Epochen mehr, in anderen weniger. Jetzt ist eine Kulturgeschichte des Weinens erschienen, geschrieben hat sie die amerikanische Autorin Heather Crystal und bei mir im Studio ist jetzt Sieglinde Geisel, die dieses Buch zum Anlass genommen hat, sich mal in der Literatur umzuschauen, wo denn da besonders viel und warum geweint wird. Frau Geisel, das Buch heißt ja ganz schlicht Weinen von Heather Crystal. Was erfährt man denn da über diese ja doch recht intensive und einen geradezu überrollende Gefühlsregung? Was ist das für ein Buch?
Ja, es ist ein sehr persönliches Buch. Es ist assoziativ geschrieben, besteht aus lauter kurzen Texten, die jeweils durch Sternchen getrennt sind voneinander. Und die Autorin hat eigentlich zuerst die Idee, sie möchte mal eine Landkarte erstellen der Orte, an denen sie schon geweint hat. Das ist ja eine ganz originelle Anfangsidee. Und sie meandert dann ein bisschen vor sich hin, erzählt von einem Freund, der gestorben ist, von der Geburt ihrer Tochter. fängt auch an zu recherchieren. Wir erfahren also auch wissenschaftliche Dinge. Zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass psychische Tränen, also wenn ich weine, weil ich traurig bin, die haben mehr Protein als Tränen, die ich beim Zwiebelschneiden habe, die also nur eine Reaktion des Körpers sind. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, sie fasst das nicht irgendwie in Thesen zusammen, sondern lässt es einfach so steinbruchartig ein bisschen diese Dinge im Text herumliegen. Und das ist sehr anregend. Also man findet viele Dinge, die, ja, an denen man gerne weiterdenken möchte. Aber die Schlussfolgerungen muss man sich dann selber zusammenbasteln.
Also offenbar kein klassisches Sachbuch. Haben Sie denn trotzdem erfahren, ob das Weinen sowas ist, was nur wir Menschen machen? Weinen Tiere? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, bei den Elefanten ist man sich nicht sicher, oder? Ich glaube, die weinen wirklich und die zeigen ja auch Trauer über, wenn Angehörige, sage ich jetzt schon von ihnen, ich sehe sie schon fast als Menschen, dann gestorben sind oder umgebracht werden. Also das ist ganz traumatisch für die. Es scheint aber doch dem Menschen vorbehalten zu sein, weil Götter weinen ja auch nicht. Und wenn man im Aberglauben guckt, Werwölfe, kann man daran erkennen, dass sie nicht weinen. Und es gibt offenbar auch Quellen, die sagen, wenn eine Hexe unter Folter nicht weint, dann ist sie wirklich mit dem Teufel im Bund. Und ich hoffe einfach, dass das vielen Hexen das Leben gerettet hat, weil ich glaube nicht, dass das vorgekommen ist.
Auch wir Erwachsenen weinen ja eigentlich viel seltener, als wir das als Kinder getan haben. Klar, das wird einem so abtrainiert und man kann sich besser kontrollieren. Sind das die einzigen Erklärungen dafür oder womit hat es noch zu tun?
Naja, also ein Säugling hat ja erstmal gar keine andere Äußerungsmöglichkeit. Der kann ja nur durch Weinen uns zeigen, dass er in Not ist. Und für Kinder ist es Alltag, dass sie sich durch Weinen ausdrücken. Und das Erwachsenwerden ist ja, könnte man beschreiben, als ein fortsetzender Versuch, Kontrolle zu erlangen über die Impulse und eben auch diese körperhaft ausgedrückten Gefühle. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, für Kinder ist Weinen Alltag, dann würde ich sagen, für Erwachsene ist Weinen ein Krisenphänomen eigentlich.
Und das ist ja das, was uns in der Literatur natürlich am meisten interessiert, Menschen in der Krise beobachten zu können. Wird da viel geweint in der Literatur?
Das hängt sehr von der Epoche ab. Also die Empfindsamkeit ist natürlich hat das Weinen sehr Konjunktur. Ich habe im Grimmschen Wörterbuch den Satz gefunden, von Klopstock bis Jean-Paul dauert die literarische Blütezeit des Weinens. Und das kann man natürlich, also Werther ist wirklich die Leiden des jungen Werther von Goethe ist ein Buch der Tränen sozusagen. Da wird ständig geweint. Das heißt zum Beispiel, ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen und ich weine trostlos einer finstern Zukunft entgegen. Und irgendwann vereinen sich die beiden dann auch in ihren Tränen, also Lotte und Werther. Und man sieht es nicht nur in der Literatur, auch der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg hat in seinen Sudelbüchern geschrieben, es ist das höchste Geschenk des gefühlvollen Menschen, lebendige Tränen zu weinen. Also das Weinen war da sehr hoch angesehen.
Und das sind ja jetzt lauter Männer, die Sie da genannt haben. Normal sagt man ja schon kleinen Jungs, ja, Männer weinen nicht, aber das scheint in der Literatur dieses Gebot nicht zu gelten, oder? Wie ist das? Weinen da Männer etwa sogar mehr?
Nee, ich glaube, das ist eine moderne Erfindung, dass Männer nicht weinen sollen. Also so kam es mir jedenfalls vor. Die großen Heulszenen der Literatur scheinen doch Männern vorbehalten zu sein. Und da gibt es eine der verrücktesten bei Kleist in der Marquise von O. Also die wurde ja schwanger und weiß nicht von wem, weil sie ihn, das stellt sich dann heraus, sie wurde in der Ohnmacht vergewaltigt und der Vater verstößt sie. Und die Mutter schafft es, dass sie sich wieder versöhnen. Und man hört also jetzt den Vater vor der Versöhnungsszene im Flur heranschluchzen, heißt es. Und es wird dann, also dieses Weinen ist ganz exzessiv. Es heißt, der Kommandant beugte sich ganz krumm und heulte, dass die Wände erschallten. Also das ist schon sehr sinnlich beschrieben. Und er kann dann auch gar nicht mehr sprechen und gebärdet sich konvulsivisch. Und Peter von Matt hat in seinem Buch Verkommene Söhne, missratene Töchter, wo sie um den Generationenkonflikt geht, diese Szene als Beispiel genommen für einen Paradigmenwechsel. Und zwar hat er gesagt, das sind jetzt die verflüssigten Väter. Bei Miss Sarah Sampson gibt es auch noch mal so einen, der in der Versöhnung anfängt zu weinen. Und vorher war das die Epoche der steinernen oder eisernen Väter. Die haben zwar auch ein krachend Herz, wenn sie ihre Kinder verstoßen aus irgendwelchen Gründen, aber die würden nie und nimmer sich eine Träne erlauben. Und da wird das Weinen quasi zu einem Paradigmenwechsel. Es zeigt an, dass sich im Verhältnis der Generationen etwas verändert. Und das ist natürlich schon hochspannend.
Aber danach scheint sich ja dann irgendwas getan zu haben, denn ich habe vor unserem Gespräch auch überlegt, so in unserer heutigen Zeit, in der zeitgenössischen Literatur, sind mir jetzt nicht solche Heulszenen eingefallen. Ja. Was ist da passiert? passiert.
Ja, das dachte ich dann auch. Also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es welche und ich habe jetzt die natürlich nicht gefunden. Aber ich glaube, diese Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts, die beiden Kriege und auch die seelischen Verwüstungen des Nationalsozialismus mit seiner irren Idee der Härte, ne? Also gab ja auch diesen schrecklichen Erziehungsratgeber von Johanna Haarer, das quasi die Mütter auch anleitete, keine Gefühle zu tauschen mit ihren Kindern. Das hat natürlich ungeheure Folgen. Und ich würde sagen, die Unfähigkeit zu trauern ist eben auch die Unfähigkeit zu weinen. Und was ich hier sehr spannend finde, wo nämlich dann geweint wird, das ist vielleicht nicht jetzt in der fiktionalen Literatur, sondern in den Reportagen von Sabine Bode. Die Journalistin hat ja die Kriegskindergeneration und später auch die Kriegsenkelgeneration untersucht und versucht herauszufinden, wie sich Traumata über die Generationen hinweg weitergeben. Und da sieht man ja also diese enorme Verdrängung der Kriegskindergeneration, die den Bombenkrieg als Säuglinge oder Kleinkinder mitbekommen haben und die dann eben mit diesem sprachlichen Abwehrzauber von wegen hat uns nicht geschadet und muss man wegstecken und andere hatten Schlimmeres erlebt und so, die Trauer gar nicht zulassen. Und sie beschreibt oft in Gesprächen mit dieser Angehörigen dieser Generation, wie dann die verspäteten Tränen losbrechen. Und ich, also ein Mann, der als Kleinkind Bombenangriffe im Luftschutzkeller erlebt hat, der sagt dann, die Not in mir, die wollte ausgesprochen werden, ausgeweint, ausgeschrien. Ne? Und da kommen langsam, verflüssigt sich dann auch endlich eine historische Traumatisierung.
Und Spannung baut das Weinen ja auch ab. Das weiß man ja selbst, wenn man mal so richtig ins Heulen gekommen ist. Ja, und das kann ja auch beim Lesen passieren. Ja. Funktioniert das da genauso, wie wenn man tatsächlich traurig ist?
Ja, das ist natürlich eine stellvertretende Sache, ne? Weil man ja das nicht das eigene Schicksal beklagt, aber diese Idee der Katharsis hatten ja schon die alten Griechen über den Körper, das ist natürlich ganz stark. Und Ludwig Tieck hat zum Beispiel gesagt, nach der Lektüre des Werther hätte er 4 Wochen lang in Tränen gebadet, ne? Und es gibt ja die Lust am Schmerz auch. Also von Heine eine schöne Stelle. Lass bluten deine Wunden, lass die Tränen fließen unaufhaltsam. Geheime Wohllust schwelgt im Schmerz und Weinen ist ein süßer Balsam.
Ja, herrlich. Das macht ja auch beim Lesen manchmal richtig glücklich, das Weinen. Ich muss schon manchmal weinen, wenn ich ein gutes Buch lese, was mich so richtig packt. Wie geht's Ihnen?
Ja, also richtig weinen tue ich eher im Kino. Da bin ich ja in guter Gesellschaft mit Herrn Kafka, der im Tagebuch diese berühmte Zeile im Kino gewesen, geweint, geschrieben hat. Aber bei der Literatur merke ich, dass mir die Tränen eher dann kommen, wenn etwas nicht erzählt wird. Also ich erinnere mich jetzt an ein Buch von Petina Gappa, eine simbabwische Autorin, aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Da wird die Kolonialgeschichte aus Sicht der Afrikaner erzählt. Und es gibt dort einen jungen Mann, der ist 14, 15, Maiwara. Und David Livingston, der ihn freigekauft hat aus der Sklaverei, möchte, dass er einen christlichen Namen annimmt. Und dann sagt dieser junge Mann, das sei der Name, den ihm seine Mutter gegeben habe und sagt dann, ich werde sie nie wiedersehen. Aber in meinem Namen ist sie bei mir. Ich muss sagen, ich spüre schon jetzt wieder, wie mir das fast ein bisschen hochkommt, weil da öffnet sich ein Abgrund. Also die Geschichte dieses Mannes, die gar nicht erzählt wird, weil sie nicht auf dem Papier ist, fühle ich sie. Und es ist die Geschichte von Millionen und Abermillionen Sklaven, die ihre Mutter nie mehr gesehen haben. Also das hat mich sehr ergriffen.
Also Empathie lernen beim Lesen, Sieglinde Geisel. Danke für dieses Gespräch. Und das Buch, das uns zu diesem Rundgang durch die Tränen in der Literatur angeregt hat, ist von Heather Crystal. Es ist erschienen unter dem Titel Weinen beim Hansa Verlag, übersetzt von Sabine Hübner. Der Kubaner Leonardo Padura ist einer der erfolgreichsten und populärsten Schriftsteller Lateinamerikas. Er hat den kubanischen Krimi gleichsam neu erfunden und in literarisch ernstzunehmende Gebiete geführt. Und er erlaubt sich in seinen Büchern, die Verhältnisse auf der Insel so kritisch zu schildern wie kein anderer. Peter B. Schumann hat Leonardo Padura besucht.
Viele Künstler besingen ihre Liebe zu Havanna, der bald 500-jährigen kubanischen Metropole. Leonardo Padura jedoch hat ein sehr viel spannungsreicheres Verhältnis zu seiner Stadt. Kein anderer Schriftsteller hat die einstige Perle der Karibik in zahlreichen Romanen so ausführlich und so kritisch beschrieben wie dieser bärtige Kettenraucher. Oberflächlich betrachtet ist er ein Krimi-Autor und als solcher berühmt geworden. Doch er ist mehr als das. Der heute 64-Jährige hat das populäre Genre in den 1990er Jahren mit seinen Büchern von den Fesseln des offiziell gewünschten sogenannten revolutionären Polizeiromans befreit. Er hat der Gattung die ästhetische Qualität verliehen, die in der kubanischen Literatur längst vorhanden war. Außerdem hat er die vielfältigen Möglichkeiten der Novella Negra neu ausgelotet, des schwarzen Romans, wie der Krimi in Lateinamerika heißt.
Das ist ein Genre, das mich sofort zu den dunklen Seiten der Gesellschaft führt. Zudem ist es ein sehr großzügiges Genre, mit dem man machen kann, was man will. Dabei gilt für mich das Grundprinzip, statt eines schwarzen Romans vor allem einen Roman zu schreiben und dann dafür zu sorgen, dass er auch schwarz ist. Er muss eine literarische Substanz besitzen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass meine Romane, obwohl sie in Kuba spielen und weder das übliche Ausmaß von Gewalt und Toten besitzen, noch schwer zu enträtselnde Geheimnisse, so erfolgreich sind in vielen Sprachen und Ländern.
Leonardo Padura ist der meistgelesene und gegenwärtig wohl auch berühmteste kubanische Schriftsteller. Auf zwei Dinge legt er seit langem besonderen Wert. Auf Havanna, den einzigen Ort, an dem er zu schreiben vermag, und auf seine politische Unabhängigkeit. Heute kann er sie sich leisten. Er hat sie sich aber auch in den Zeiten existenzieller Not der 1990er Jahre bewahrt. Und er hat gleich zu Beginn mit seinem Mario Conde einen Kommissar mit kritischem Bewusstsein geschaffen. Dessen Blick auf die kubanische Gesellschaft hat sich jedoch in diesem Jahrzehnt verdüstert.
Die Wirklichkeit hat sich verfinstert. Es gibt keine angemessenen wirtschaftlichen Lösungen für die herrschende Krise, nur nette Reden der Politiker und Aufrufe durchzuhalten. Außerdem gibt es neue beklagenswerte Erscheinungen, die Machenschaften im Kunsthandel, mit dem sich einige Leute bereichert haben, die wachsenden Armutsviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt.
In Leonardo Paduras jüngsten Werken verbergen sich hinter den kriminalistischen Ermittlungen grundsätzliche gesellschaftspolitische Fragen. Seine Trotzki-Geschichte »Der Mann, der Hunde liebte« ist eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. In seinem Rembrandt-Roman »Ketzer« geht es um die intellektuelle Freiheit in einem autoritären Regime. In »Die Durchlässigkeit der Zeit« recherchiert Mario Conde inzwischen als Privatdetektiv in den Elendsvierteln der Hauptstadt. An solche Themen wagt sich kein anderer Autor in Kuba.
Mein Blick auf die kubanische Wirklichkeit gefällt den Kulturbürokraten und gewissen Politikern nicht. Ich habe zwar den Nationalpreis für Literatur, die höchste literarische Auszeichnung, erhalten und 8-mal den Kritikerpreis für das beste Buch des Jahres, öfter als jeder andere, aber meine Bücher sind in Kuba kaum zu kaufen. Viele kennen sie, denn sie werden herumgereicht oder als PDF über USB-Sticks und Smartphones verbreitet. Es gibt viele Leser, aber wenige Bücher von mir in Kuba. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal im Fernsehen aufgetreten bin. In keiner offiziellen Zeitung oder Zeitschrift werde ich zitiert. Ich bin quasi unsichtbar.
Das ist der Preis für seine Unabhängigkeit in Kuba, für die Freiheit, schreiben zu können, was er will. Im letzten Jahr erlebte er einen neuen, bizarren Höhepunkt.
Auf der Buchmesse in Havanna war nur ein einziges Buch von mir ausgestellt, und zwar in Blindenschrift. Wir waren sozusagen an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit angekommen. Ich war nur noch Material für Blinde. Ich zahle diesen Preis jedoch mit großer Gelassenheit, denn das Wichtigste ist für mich, in Kuba zu sein und zu schreiben.
Der kubanische Schriftsteller Leonardo Padura. Sein jüngstes Buch ist unter dem Titel »Die Durchlässigkeit der Zeit« im Unionsverlag erschienen. Hans-Joachim Hartstein hat die 440 Seiten aus dem Spanischen übersetzt.
Straßenkritik.
Mein Name ist Christian Schüler-Beiger. Ich empfehle das Buch von Susan Sontag, »Der Liebhaber des Vulkans«. In dem Buch geht es um den englischen Gesandten am Königshof von Neapel, der die Ausgrabungen Pompeji und Herculaneum begleitet hat, dort gesammelt hat und dann seine Sammlung später dem Britischen Museum verkauft hat. Das Buch spielt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und das ist also eine Zeitreise, die einem hilft zu verstehen, dass Neapel damals neben Paris oder womöglich sogar noch vor Paris die bedeutendste europäische Kulturmetropole war, die zu der Zeit existierte.
In Mainz liest Christian Schüler-Balgan den Roman Der Liebhaber des Vulkans von Susan Sontag. Übersetzt hat das Buch Isabel Lorenz und es ist als Fischer Taschenbuch für 10,95 Euro zu haben.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der amerikanische Schriftsteller Stuart Onan sucht sich immer wieder mal recht überraschende Stoffe aus. Mal schreibt er über die letzten traurigen Jahre des Schriftstellers F. Scott Fitzgerald, dann über das Jerusalem der Nachkriegszeit. Aber mit seinem neuen Buch ist er sozusagen zu seinem Zentralthema zurückgekehrt. Und das ist, finde ich zumindest, der ganz normale Alltag im amerikanischen Mittelstand. Henry persönlich heißt dieser Roman auf Deutsch und Gabriele von Arnim hat ihn gelesen. Ich musste ja gleich an Stuart und Nans Roman Emily allein denken. Darin geht es um eine 80-jährige Witwe, die so versuchen muss, durch ihren Alltag zu kommen. Ist dieser Henry jetzt etwa ihr verstorbener Mann?
Ja, es ist genau der. Weil Onan irgendwann festgestellt hat, dass er Emily wirklich inzwischen sehr gut kennt, denn er hat über sie als Witwe schon zwei Romane geschrieben, während Henry irgendwie eine periphere Schattengestalt geblieben ist. Und da ist er neugierig auf ihn geworden und hat gesagt, jetzt schreibe ich über Henry und hat einen ziegelsteindicken Roman über ihn geschrieben, Henry himself, so heißt es im Original.
Und ist das jetzt nur Henrys Lebensgeschichte? Erfahren wir jetzt sein ganzes Leben oder ist das mehr auch so ein Porträt dieser Ehe?
Also es ist wirklich beides, weil das eine ohne das andere, also er ohne seine Emily auch kaum denkbar ist. Und Nan, Sie haben es gesagt, probiert ja irgendwie alles aus. Also er hat Thriller auch geschrieben und er hat Krimi-Geschichten und Dramen geschrieben. Und aber immer wenn er zu der Maxwell-Family, also zu Emily und jetzt Henry und den Kindern und Enkeln zurückkommt, dann wird es ganz still in seinen Büchern und dann wird es ganz langsam, weil er nämlich hier einsteigt in die sogenannte Normalität. Sie haben es gesagt, einer amerikanischen Mittelstandsfamilie und deren Sein ganz akribisch erzählt. Also vom Reparieren der Besteckschublade bis zum Zubereiten des Erbsenauflaufs oder dem Einkauf im Supermarkt mit Rabattmarken wohlgemerkt. Henry lebt irgendwie in diesem Roman ja mit Emily und seit 50 Jahren, fast 50 Jahren sind sie verheiratet. Also es geht gar nicht nur über Henry zu schreiben, weil die beiden gehören einfach zusammen.
Jetzt ist der Stuart Onan gefällt mir immer deshalb so gut, weil der nicht so analysiert seine Figuren oder herumpsychologisiert, sondern der beschreibt einfach, was sie fühlen und was sie so umtreibt. Macht er das hier auch?
Ja, und das macht diesen Roman so faszinierend, denn eigentlich erzählt er den Alltag eines unauffälligen Paares in einem unauffälligen Leben. Also Henry ist ein ehemaliger Ingenieur, der hält das Haus im Schuss, während sie kocht und er macht alles heil, hat sein Werkeln im Keller, also ein kleines Studio im Keller und sie ist Mitglied im Buchclub, also es ist alles ein ganz normales Leben. Hin und wieder kommen die Enkel und Kinder zu Besuch, dann wird es schon nicht mehr normal, weil die Tochter trinkt und die Schwiegertochter zickt. Und die beiden leben sehr sparsam. Was immer ganz subtil miterzählt wird, ohne ausdrücklich genannt zu werden, ist die Fear of Falling, also diese Angst vorm Abstieg, die Angst davor, aus der Mittelschicht herauszufallen. Und Henry hat doch hin und wieder seine romantischen Träume, die Emily ein bisschen kratzbürstig über sich ergehen lässt. Das ist sehr schön beschrieben, wie diese Ehe überhaupt funktioniert, mit welcher Vorsicht er auch mit seiner Emily umgeht. Sehr oft lebt er auch in der Vergangenheit, denkt auch an alte Lust, bedauert ein bisschen, dass die nicht mehr so frisch ist, und aber auch an die Schrecken des Krieges, in dem er gekämpft hat. Und er beobachtet ganz genau und ganz vorsichtig und auch das wieder leise seinen eigenen Verfall, also die Benommenheit, den Rücken, die kleinen Aussetzer. Er ist übergewichtig, Cholesterin zu hoch, er ist 75, also auch das wieder fast ganz normal.
Als ich Ihnen jetzt so zugehört habe, habe ich gedacht, es klingt fast wie einer dieser autofiktionalen Romane, über die so viel diskutiert wird, wo ja auch meistens nur der Alltag beschrieben wird. Ist das über 500 Seiten denn, trägt das? Bleibt man da am Ball oder wird das irgendwann langweilig?
Also ich finde ja, weil es ist die Art und Weise, wie Onan schreibt, der ja selber ein ehemaliger Flugzeugingenieur ist. Und der schreibt so tüftelnd genau, wie sein Henry im Keller werkelt. Und da wird es einfach sogar spannend zu lesen, was für Werkzeuge er hat. Und wie er in den Baumarkt geht. Und wir kennen den Weg zum Baumarkt. Und man begreift und man versteht, wie die beiden zusammenleben, wie er seine Frau nicht versteht. Das wird alles so in kleinen Sätzen, kleinen Vignetten übrigens auch geschrieben. Das sind zum Teil ganz kurze Kapitel. Und es ist auch diese Sensibilität des alten Mannes, der immer staunend vor dieser Frau steht, mit der er fast 48 Jahre verheiratet ist, und das wahrnimmt, dass es da irgendetwas gibt, was er nicht versteht. Und das macht ihn zu einer ganz komplexen Figur. Eigentlich will er ja alles reparieren, aber da gibt es Bereiche im Leben, die er nicht reparieren kann. Und was so wunderbar ist, ist auch diese Banalität des Alltags, aber auch der Alltag in seiner ganzen Fülle mit seinen ganzen Pflichten und seinen Pillen und seiner Routine und seiner Bürokratie und seinem Abwasch. Alles das wird beschrieben. Und wenn Henry dann den Abwasch, den er machen darf, den Abwasch und das Abtrocknen, wenn Henry dann abtrocknet, trocknet man mit ihm ab. Also es wird auf eine komische Weise nicht langweilig, außer vielleicht, wenn Minigolf gespielt wird und dann auch nochmal Golf, dann wird es irgendwann ein bisschen Fahrt.
Und trocknen Sie jetzt auch anders ab, seit Sie das gelesen haben?
Noch nicht ganz, aber was ich so unglaublich finde, ist diese Art des Alltags, die beschrieben wird und was wir als Normalität bezeichnen. Denn in diesem scheinbar ereignislosen Leben passiert natürlich immer irgendetwas. Also mal ist der Briefkasten, muss erneuert werden, ist kaputt und muss erneuert werden. Rechnungen müssen bezahlt werden, das Knie schwillt an, man muss zum Arzt gehen. Irgendwas ist immer los und man sorgt sich um die Tochter. Und es müssen irgendwie die Kräfte des Chaos in Schach gehalten werden. Und genau darum geht es ja. Das ist ja genau die Normalität mit all ihren Zumutungen und auch Herausforderungen. Und es ist diese scheinbar glatte Oberfläche mit vielen Rissen, die hier auf wunderbar subtile Art und Weise erzählt wird.
Gabriele von Arnim über den neuen Roman von Stuart Onan, Henry persönlich heißt er, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Gunkel, erschienen bei Rowohlt zum Preis von 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Vorderhaus. Fiedler, Legner, Stefan, Kühn, Intermann, Naber, Lübcke, Klauder, Bergschmidt.
Hallo.
Und sein Sprachfehler war schlimmer als je zuvor. Wenn er zum Beispiel Sonne sagen wollte, klang es wie
Wuschnis, nachts nach Worda, Wuschina Bude, Bude, noch nach Nina Hamle.
An die 50 Hörspiele, darunter literarische Klassiker wie Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, hat der Autor und Regisseur Kai Greene bereits inszeniert. Und für seine Hörfunkadaption von Baudelaires Die künstlichen Paradiese hat er im Jahr 2012 den Deutschen Hörbuchpreis erhalten. Schon 1999 hat Kai Greene mit Gaia 125 ein Hörspiel als Weltraumflug inszeniert. Und das ist jetzt als limitierte Doppelvinylplatte erschienen und bringt Andi Hörmann ins Schwärmen.
Tickende Klicks, abgerissene Störgeräusche, ein tiefer Bass und die sterilen Sounds der Glasharfe. Dazu eine hypnotisierende Handlungsanweisung.
Sie werden meiner Stimme zuhören. Meine Stimme wird sie begleiten, während sie tiefer und tiefer in die Tiefen des Weltalls reisen.
Zeit und Raum verschmelzen in dieser akustischen Raumfahrt. Gaia 125 ist eine Art autogenes Hörspiel. Eine Erkundung des Weltraums über die bloße Vorstellungskraft des Zuhörers.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf meine Stimme. Sie wird Ihnen helfen, alles, was Sie auf dieser Reise erleben, in ungeahnter Schärfe und Deutlichkeit zu sehen.
Eindringlich, aber unpathetisch stimuliert die bestimmende Erzählstimme von Ernst Meinke, der deutsche Synchronsprecher des Enterprise-Kapitäns Jean-Luc Picard, die Fantasie des Hörers. In nur 40 Minuten, wie in einer spiritistischen Seance, befördert uns dieses Hörspiel in die Unendlichkeit des Weltalls. Auf den Spuren Juri Gagarins, des ersten Menschen im Kosmos.
Die Antriebsstufe koppelt sich ab.
Die Rakete fliegt weiter in die Dunkelheit. Die Sterne werden sichtbar und Sonnenstrahlen fallen in die Raumkapsel.
Null.
Das Triebwerk schaltet sich aus. Sie befinden sich in der Tiefe des Weltalls.
Der Autor und Regisseur Kai Greene hat mit Gaia 125 ein schwereloses Hörkunststück inszeniert. Umwerfend authentisch umgesetzt, mit der suggerierenden Stimme von Anna Fonell, die Synchronsprecherin der Ärztin Beverly Crusher aus Raumschiff Enterprise.
Sie breiten die Arme und Beine aus und schweben, als seien sie im Innern einer Seifenblase. Wie ein Säugling im Schoß der Mutter. Sie genießen es, sich lautlos und ohne Mühe durch die Raumkabine zu bewegen.
Und dazu das Sounddesign des Künstlers und Musikers Carsten Nicolai, alias Alva Noto. Auf das Minimalste reduziert und gerade dadurch so wirkungsvoll, erzeugt es eine Art akustisches Vakuum aus Geräuschen in isolierter Atmosphäre. Aber auch der reflektierte, kritische Blick auf das Wunder der Welt fehlt bei diesem eskapistischen Hörspiel Weltraumflug nicht. Er suggeriert die Unmöglichkeit einer fantastischen individuellen Raumfahrt und möchte nichts anderes, als uns die Augen öffnen.
Sie begreifen, wie einzigartig das Leben und die Menschheit im grenzenlosen Weltall sind. Und wie unendlich gütig die Erde gewesen ist.
Der melancholische Blick aus dem Universum auf die Erde ist dabei kein profan erhobener Zeigefinger, eher ein göttliches Kopfschütteln. Der Countdown der Klimakatastrophe läuft.
10.
Kai Greene hat mit Gaia 125 ein überaus hörenswertes Hörstück inszeniert. Im Countdown steckt dabei auch das Ticken der Zeitbombe. Ein starkes Hörspiel.
2. 1. 0.
0.
Gaia 125 von Kai Greene ist als Doppelvinylplatte erschienen mit einem MP3-Download-Code.